Danke, Jesus Christus, für den neuen Tag, für deine Bewahrung in dieser Nacht. Danke, dass wir auch dürfen wissen, du bist da. Du bist da, mitten unter uns. Und danke, dass du den Rolf ausgerüstet hast mit deinen Worten. Wir dürfen wissen, es ist deine Botschaft, es ist dein Reden. Du redest durch ihn. Du benutzt ihn als dein Werkzeug. Danke, dass du auch bei all denen bist, die jetzt nicht da sind. Wie sie weg sind, wie sie krank sind, wie sie schwach sind, wie sie alt sind. Danke, dass wir dürfen mit ihnen verbunden sein durch dich. Und dass sie auch am heutigen Morgen dürfen deine Gegenwart spüren. Danke, dass du austeilst nach deinem Gutdünken, jedem Einzelnen. Und du siehst auch die ganzen Lockerungen, die jetzt eingeführt werden ab dem Montag. Du weißt, zu was es dient. Wir möchten dich einfach auch bitten, dass es nicht zu einer zweiten Welle führen muss. Danke, dass du deine Hand über uns hast, dass du es kannst verhindern und dass wir auch wieder die gewisse Normalität dürfen haben. Danke, Jesus, für deine Gnade und deine Liebe, die du uns immer wieder erweisen tust. Amen. Guten Morgen miteinander. Dominik hat es schon gesagt, wir fahren im Römerbrief in unserer Predigtserie weiter und sind heute beim Kapitel 8 angekommen. Ich lese uns aus Römer 8 die Verse 1 bis 11. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Jesus Christus, hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt wurde, die wir nicht nur nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, aber der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nur der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst. Dass dein Wort uns trifft, dass es uns verändert, dass dein Wort uns noch näher zu dir zieht. Ohne dich können wir nichts tun. Amen. Das ist wieder wie letztes Mal auch so ein Text, so Worte hin und her, wo man manchmal, wenn man so liest, den Überblick verliert, ja, was habe ich da jetzt eigentlich gelesen? Und ich möchte versuchen, das ein wenig aufzudröseln. Die Frage, der sich Paulus seit dem 6. Kapitel des Briefes widmet, ist die, wie sieht das Leben eines Christen aus? Eines Christen, dessen Sünden vergeben wurden, der Frieden mit Gott hat. Wie sieht dieses Leben aus? Ich finde es interessant, dass Paulus am Anfang keine konkreten Ratschläge gibt. So,
wie man erwarten würde, wie zum Beispiel, geh in den Gottesdienst, lies regelmäßig in der Bibel, mach jeden Morgen deine stille Zeit, sei freundlich zu jedermann. Eigenschaften, die uns als Christen nicht unbekannt sind. Aber solche Ratschläge könnten den Eindruck erwecken, dass Christsein in erster Linie etwas mit Moral zu tun hat. In erster Linie etwas mit dem Tun zu tun hat. Wenn wir uns entsprechend benehmen und verhalten, dann sind wir richtige Christen. Es scheint manchmal, dass die Öffentlichkeit genau diesen Eindruck von uns hat, oder? Es gibt nicht wenige Menschen, die Ansprüche an das Verhalten stellen. Oder auch überlegen, wenn ich Christ werde, dann darf ich dieses oder jenes nicht mehr tun. Dann ist mir das verboten. Wenn ich Christ werde, dann habe ich keinen Spaß mehr. Es gibt leider auch Christen, die genau so denken. Menschen, die meines Erachtens auf dem Holzweg sind. Denn sie sind dabei, das Gesetz, von dem Jesus uns befreit hat, in einer anderen Form neu wieder aufzubauen. Christsein ist mehr als ein bestimmtes Verhalten. Christsein ist ein Leben unter neuen Voraussetzungen, in einer neuen Beziehung, in einem neuen geistlichen Zustand. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Sünde nicht nur ein Fehlverhalten ist, wie eine Tafel Schokolade zu viel. Sünde ist ein Zustand. Sünde ist Trennung von Gott. Sünde ist eine Macht, unter der wir Menschen gefangen sind. Es beschreibt unsere Trennung von Gott. Und aus diesem Hintergrund beschreibt Paulus in den Kapiteln 6 bis 8 geistliche Wahrheiten, die uns Christen beschreiben und kennzeichnen. Und erst später, so ungefähr ab Kapitel 12, beginnt er, Regeln ein wenig zu entfalten, Verhaltensweisen zu beschreiben, die aus einem Leben, in dem der Heilige Geist wohnt, hervorgehen. Die geistlichen Wahrheiten sind Realität geworden, weil Gott gnädig ist und weil Gott uns durch den Heiligen Geist mehr und mehr verändern will. Diese Wahrheiten sind real, auch wenn es gegen jegliche menschliche Erfahrung spricht. Und zu den realen Tatsachen gehört, dass unser Alter von Sünde beherrschter und dem Zorn Gottes ausgesetzter und dem Tod geweihter menschliche Körper mit Jesus gestorben und begraben wurde. Er ist tot und muss nicht jeden Morgen neu getötet werden. Weil nun der alte Mensch oder der alte Adam, der ohne Christus lebte, in uns tot ist, dürfen wir lebendig sein. Hat die Sünde die Macht über uns verloren? Sie hat keinen Anspruch mehr auf dein oder mein Leben. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr auf dein oder mein Leben. Und das Gleiche gilt auch für das Gesetz mit all seinen Forderungen. Als Christen sind wir für das Gesetz tot. Es kann keine Forderung mehr an uns stellen, die wir aufs Tüpfli genau beachten müssten, um Gott zu gefallen. Das sind Tatsachen, die Wirklichkeit geworden sind. In dem Moment Wirklichkeit geworden sind, als wir, man sagt so schön, das, wo wir uns bekehrt haben, in dem Moment, wo du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland, Erlöser angenommen hast, ist das eine Tatsache geworden. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr auf dich. Paulus beschreibt das nicht nur einfach so. Er will, dass wir diesen Worten Glauben schenken. Das ist ihm wichtig und deswegen führt er das auch so breit aus. Er sagt zum Beispiel in Römer 6, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Oder anders ausgedrückt, ihr dürft sehen und anerkennen, was bei Gott wahr ist, was bei ihm Tatsache ist. Auch wenn es gegen eure täglichen Erfahrungen ist, dürft ihr Glauben schenken. Der Teufel macht nichts lieber, als uns Zweifel einzustreuen. Zweifel über diese Tatsachen. Zweifel über die unumstößlichen Wahrheiten Gottes. Er sagt uns, schau dir doch mal an, was und wie du immer noch lebst. Du fällst immer wieder auf die Entschuldigung Schnauze. Du verstößt immer wieder gegen Gottes Regeln. Du kannst doch kein Christ sein. Genau das ist es, was der Teufel uns einflüstern will. Du bist kein Heiliger, sondern immer noch ein Sünder und Versager. Dein Versagen zeigt dir doch, dass der alte Mensch in dir gar nicht tot sein kann. Mit diesen Lügen will er uns verunsichern. Und es gibt sehr viele Christen, bei denen das gelingt, die verunsichert werden. Er frustriert uns und er entzieht uns immer mehr das Vertrauen in Jesus und das Vertrauen in uns selber. Und stattdessen lenkt er unsere Augen auf unsere Erfahrungen und damit auf unser Versagen. Das ist ein Teufelskreis, der uns immer weiter hinunterzieht. Der Tübinger Theologe Hans-Joachim Eckstein hat einmal gesagt, der Glaube macht Erfahrungen, aber der Glaube gründet nicht auf Erfahrungen. Der Glaube macht Erfahrungen, aber er gründet nicht auf Erfahrungen. Unser Vertrauen in Jesus wird gefestigt, wenn wir auf die Tatsachen schauen, die uns in Gott geschenkt wurden. Und uns nicht von manchmal frustrierenden Erfahrungen in unserem Leben verunsichern lassen. Und das ist das, was Paulus uns vor Augen führen will. Er lädt uns ein, an diesen Tatsachen festzuhalten, sie im Vertrauen zu ergreifen und anzunehmen. Eine solche Tatsache ist, wir sind frei von der Verurteilung. Paulus fängt den Abschnitt an mit einer Art Jubelruf. So gibt es nun keine Verurteilung mehr, welche in Christus Jesus sind. Halleluja! Paulus hat vielleicht innerlich und vielleicht auch real getanzt, als ihm das bewusst geworden ist. Es gibt keine Verurteilung. Als Menschen, die wir an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben, brauchen wir keine Angst mehr vor dem Gericht Gottes zu haben. Wir müssen uns nicht mehr mit der Frage beschäftigen, reicht das aus, was ich hier auf der Erde geleistet habe, um vor Gott zu bestehen? Je nachdem, welcher Religion Menschen angehören, wird genau die gleiche Frage anders gestellt, aber immer in die gleiche Richtung. Reicht das aus, was ich hier in meinem Leben geleistet habe, um zu bestehen? Das ist eine Frage, die ein Herz unruhig und friedlos machen kann. Wir kennen den Satz, oder die meisten von uns kennen den Satz, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. In welchem Psalm steht das? Könnte man sich fragen, weil es ist ein Satz, der wirklich so von David in dem Psalm stehen könnte, tut er aber nicht, denn er kommt vom alten Kirchenvater Augustinus. Er hat diesen Satz geschrieben und der lautet komplett: Du hast uns zu dir hin erschaffen, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Wir kennen diesen Ort, wo unser Herz Ruhe findet. Andere kennen diesen Ort nicht. Wer Jesus sein Vertrauen schenkt, wer ihm Glauben schenkt, der kann diese Frage loslassen, weil sein Herz Ruhe findet. Er findet über alle Fragen Frieden, denn es gibt keine Verurteilung mehr. Das Gesetz Gottes kann uns nicht mehr verurteilen. Es hat seine Macht, seinen Einfluss verloren. Paulus begründet, indem er sagt, denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus hat dich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte versuchen, das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Vielleicht hatte der eine oder andere von euch schon mal den Wunsch oder den Traum, ich kann fliegen. Sei es zum Arzttermin, sei es zum Kaufen, sei es in die Ferien, wenn am Gotthard mal wieder Stau ist. Fliegen und los. Wenn ich jetzt jemanden von euch auffordere, zum Beispiel Martin, hinten am Technikpunkt aufzustehen, sich an die Seite zu stellen, und ich ihm 2 Stunden lang erkläre, wie er am besten mit den Armen schlagen soll, wie er atmen muss, wie er abspringen muss, damit er fliegen kann. Was denkt ihr? Funktioniert das? Das Erklären funktioniert sicher, aber in dem Moment, wenn er abspringt, liegt er auf dem harten Boden der Tatsachen. Es gibt eine ziemlich logische Erklärung für eine solche Landung, und das ist die Schwerkraft. Durch die Erdanziehungskraft fallen wir auf die Nase, anstatt zu fliegen. Außerdem sind wir Menschen nicht für das Fliegen konstruiert. Wir sind völlig durch und durch unfähig zum Fliegen. Wir können die Erdanziehungskraft mit unserem Körper nicht überwinden, egal wie wir uns anstrengen. Anders wäre das, wenn wir in ein Flugzeug steigen. Mit dem funktioniert das. Wir können einsteigen und von A nach B fliegen. Das Flugzeug nutzt die Gesetze der Aerodynamik, vom griechischen Aero, Luft, Dynamik, Kraft. Luft und Kraft. Damit kann man Erdanziehung überwinden. Als Menschen ohne Jesus standen wir unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir waren gefangen. Wir mussten sündigen, auch wenn wir es eigentlich gar nicht wollten. Wir waren dem Gericht Gottes und der ewigen Verdammnis ausgesetzt. Gutes Benehmen, Gemeindezuhörigkeit, ein großes soziales Engagement ist durchaus möglich in dem Zustand. Aber es ändert nichts. Und das lässt sich mit dem Schlagen der Arme vergleichen. Wenn ich versuche zu fliegen, gutes Benehmen, Anstrengungen, die reichen nicht aus zum Fliegen. Und gute Anstrengungen reichen nicht, helfen uns nicht, dem Gesetz der Sünde zu entkommen. So wie das Erklären, wie du fliegen sollst, nichts bewirkt, so hat Gottes Gesetz, was absolut gut, geistlich und heilig ist, es nicht möglich gemacht, aus dem Gesetz der Sünde und des Todes zu entkommen. Wir können nicht fliegen, weil uns die anatomischen Voraussetzungen fehlen. Das Gesetz Gottes konnte bei uns nichts ausrichten, weil die Verbindung, die Beziehung zu ihm gestört war, nicht da war. Weil wir getrennt waren, weil wir in der Sünde gefangen waren und so nicht imstande waren, auch nur annähernd sein Gesetz zu befolgen. Das, was das Gesetz nicht kann, nicht konnte, hat Jesus getan. Er hat das Gesetz für uns erfüllt. Gott greift in unsere Ausweglosigkeit ein und wirft uns in Jesus so eine Art Rettungsring zu. Er war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt, allerdings blieb er ohne Sünde. An unserer Stelle nahm er das Urteil auf sich und bezahlte mit seinem Leben am Kreuz. Und damit können wir, die wir Jesus vertrauen, dem wir ihm unser Leben anvertraut haben, nicht mehr verurteilt werden. Jesus sagt in Johannes 5, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Das Geschenk ist eine Tatsache, die ich annehmen darf. Wir leben als Christen unter einer neuen Gesetzmäßigkeit, unter einem neuen Herrn. Damit ist aber auch zum Zweiten verbunden, wir Christen sind erfüllt und geleitet vom Heiligen Geist. Mit dem vertrauensvollen Eingreifen des Geschenks, dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, tritt Gott ganz persönlich mit seinem Heiligen Geist in unser Leben ein. Dort, wo die Sünde wohnte, wohnt jetzt Gott. Und er durchdringt mit seinem Heiligen Geist unser ganzes Leben. Je länger, je mehr. Nach und nach möchte er unser ganzes Leben ausfüllen und gestalten. Wir sind, so sagt Paulus es im 1. Korinther 6, zu einem Tempel des Heiligen Geistes geworden. Und damit gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern wir gehören Gott. Aber ist es wirklich so, dass Gott uns völlig und ganz durchdringt in unserem Leben? Ich denke, dass es auf diese Frage ein Ja und gleichzeitig auch ein Nein als Antwort gibt. Ja, der Geist Gottes durchdringt unser ganzes Leben. Er ist mächtiger und wirksamer, als die Sünde es je sein kann. Er überwindet sie. Und er wohnt in uns, sodass wir ihn nicht jedes Mal neu einladen müssen, in unser Leben zu kommen. Auf der anderen Seite zwingt uns der Geist Gottes seinen Willen nicht auf. Er zwingt uns den Willen nicht so auf, wie es die Sünde tut. Die Sünde zwingt uns zum Sündigen, ob wir wollen oder nicht. Und Gott ist anders. Er lässt uns freiwillig entscheiden, ob wir ihm folgen wollen oder nicht. Ob wir Gott dienen wollen oder nicht. Durch den Heiligen Geist lebt Gott in uns und wir dürfen uns im Leben von ihm leiten lassen. Durch den Heiligen Geist in uns kommt Gott uns so unendlich nah. Er will ganz nah bei uns sein und er will uns auch ganz nah bei sich haben. Er will mit uns zusammen sein, weil wir ihm unendlich wertvoll sind, weil er uns unendlich fest liebt. Der Heilige Geist hat eine große Sehnsucht. Er möchte Jesus in unserem Leben, in der Welt groß machen, ihn verherrlichen. Sein ganzes Trachten ist darauf gerichtet, Gott in Jesus die Ehre zu geben. Und da möchte er uns in unserem Alltag mit hineinnehmen. Er will uns helfen, im Sinne Gottes zu leben. Er macht es uns schmackhaft, ehrlich zu bleiben, auch wenn es Nachteile haben kann. Er will uns dazu bringen, nach einem Streit und erfahrenen Verletzungen nicht einfach so auseinanderzugehen, sondern den Weg der Versöhnung zu suchen. Er will uns helfen, wenn uns an anderen etwas stört oder ärgert, es direkt mit der Person zu klären und nicht bei anderen drüber zu tratschen. Er will uns daran erinnern, dass wir, die wir aus der Vergebung Gottes leben, diese auch anderen Menschen zukommen lassen dürfen. Wir leben aus Gottes Vergebung und gehören zu seiner Familie. Und er möchte uns motivieren, das auch so zu leben. Er möchte uns motivieren, unsere Gaben, die uns geschenkt worden sind, für ihn, für sein Reich, für die Gemeinde einzusetzen. Der Heilige Geist möchte uns die Augen füreinander zu öffnen, einander zu sehen, füreinander und miteinander helfend da zu sein. Er macht uns bereit, miteinander zu weinen, miteinander zu freuen. Wenn wir in der Nähe Jesus bleiben und auf ihn hören, dann wird dieses Trachten des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar werden. Es wird Fuß fassen, es wird in Taten konkret werden. Wir kennen die Früchte des Geistes aus Galater 5. Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die dort aufgezählt werden und die aus der Nähe zu Jesus, aus der Nähe aus einem Leben mit dem Heiligen Geist erwachsen. Und eine letzte kurze Tatsache, die uns Christen auch kennzeichnet: Wir Christen werden auferweckt zu einem neuen Leben. Römer 8, 10 und 11 lauten: Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Leib wegen eurer Sünde noch dem Tod ausgeliefert. Doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch als seine Kinder angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus von den Toten auferweckte, auch euren sterblichen Leib durch seinen Geist wieder lebendig machen. Er wohnt ja in euch. Als Christen sind wir von der Macht der Sünde befreit worden. Aber für unseren Leib ist die ursprüngliche Folge, der Tod, immer noch da. Nicht aufgehoben. Unser Leib trägt immer noch die Folgen der Trennung von Gott. Wir werden krank, wir werden älter, wir haben Beschwerden, wir haben manchmal Mühe im Leben. Wir brechen uns die Knochen und wir sterben eines Tages. Ja, oftmals ist unser Körper sogar ein Hindernis für unser geistliches Leben. Wenn wir müde sind, dann fehlt Kraft. Und wenn wir keine Kraft haben, dann sind wir anfälliger für die Sünde. Aber weil Gottes Heiliger Geist in uns lebt, der Geist, der Jesus auch von den Toten auferweckt hat, wird auch unser Leib irgendwann wieder lebendig gemacht werden. Wir werden so lebendig sein, wie Jesus es jetzt ist. Und das ist unsere Hoffnung. Eine Hoffnung, die zugleich eine Gewissheit ist. Tief in meinem Herzen. Gewissheit, weil Gott höchstpersönlich uns diese Zusage gibt. Und das ist ein Trost. Mitten in dem Geschehen, in dem wir unterwegs sind, mit dem wir unseren gebrechlichen manchmal gebrechlichen Leibern unterwegs sein müssen. Wir dürfen uns daran festhalten. Gott hat uns reich beschenkt. Es gehört zu den geistlichen Tatsachen, dass wir als Christen keine Verurteilung fürchten müssen. Niemals. Weil Jesus diese schon längstens auf sich genommen hat. Durch sein Werk am Kreuz sind wir von diesem Gesetz befreit. Wir stehen unter der neuen Herrschaft Gottes. Wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist, der darauf aus ist, Gott die Ehre zu geben. Er wohnt in dir und in mir. Und er will uns in dieses Vorhaben, Gott groß zu machen, mit hineinnehmen. Durch ihn können wir Gottes Willen erkennen. Durch ihn können wir diesen Willen dann auch tun und ihn so ehren. Durch den Heiligen Geist wird unser Leib, unser sterblicher Leib eines Tages zu einem neuen Leben auferweckt, so wie das bei Jesus schon geschehen ist. Das ist uns echter Trost und das ist uns echte Hoffnung. Amen. Wir wollen beten. Lieber Heiland Jesus Christus, wir danken dir für dein Werk, was du für uns auf Golgatha vollbracht hast, auf dich genommen hast. Und wir danken dir für dein Geschenk des Heiligen Geistes, der da ist, der wahr ist, der in uns ist und mit uns leben will. Danke, dass du uns in unserem Alltag hilfst und dass du uns leise mahnen willst, dir zu folgen. Und danke, dass wir das freiwillig tun dürfen, dass du uns nicht zwingst. Danke, dass du uns liebst und nicht unterdrückst. Danke, dass du uns in die Freiheit geführt hast und uns immer wieder in die Freiheit führen willst. Du bist der allmächtige, auferstandene, ewige Heiland. Amen.
Dann bitte ich euch doch zum Sagen aufzustehen, was möglich ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Ade miteinander.